Ja, guten Abend, meine Damen und Herren. Freut mich, dass Sie den Weg hierher gefunden haben. Die Frau Bahr hat mich ja schon vorgestellt. Für Sie als Tipp Haus und Grund, die eine oder der andere kennt, ist das natürliche Gegenteil zum Mieterverein. Auch eben als Interessenverband der Eigentümer aufgestellt. Ich bin heute da, weil es bei mir um Vermieten geht. Ich berate Mitglieder an der Hotline, wenn sie Fragen haben, zu kurzen Dingen. Längere Sachen muss natürlich auch ich prüfen. Wenn Sie heute den Vortrag hören, gehe ich von aus, dass es um eine Neuvermietung geht. Aber auch der ein oder andere laufende Mietvertrag wird aus der Sache beachtet und betrachtet. Wenn Sie moderne Zeiten sehen, sehen Sie mir nach, dass ich immer vom Mieter und vom Vermieter spreche. Das Gesetz macht es immer noch so. Und ich finde es leserlicher, ich persönlich, wenn ich diesen Doppelpunkt nicht schreiben muss und auch nicht sagen muss, VermieterInnen oder MieterInnen, ist mir einfach ein bisschen lästig. Sehen Sie sich alle darin abgeholt. So, Sie haben so einige Themen vor sich. Sieht länger aus, als es wirkt. Tatsächlich kriegen wir das recht zügig hin. Formularmietverträge. Wenn Sie jetzt hergehen und eine Wohnung vermieten wollen, der eine oder andere kauft bei Haus und Grund einen Mietvertrag oder lädt sich's down, der nächste guckt im Internet, der dritte geht vielleicht noch klassisch zum Schreibwarenhandel, der vierte guckt beim Verlag, der fünfte kopiert einen Mietvertrag, den er lieb hat und immer genommen hat, zusammen, Copy-Paste, wie auch immer. Und dadurch schaffen Sie sich einen Formularmietvertrag, weil das so aussieht, als wollten Sie den für eine Vielzahl von Fällen verwenden. Zumindest jetzt mal für den ersten, für Ihre Mietwohnung oder Ihr Haus, was Sie vermieten möchten. Sie haben da das Problem, bei Formularmietverträgen generell, dass ich, wenn ich jetzt schwäbisch mir einen gekauften Mietvertrag in die Schublade lege, 5 Jahre dort liegen lasse und dann kopiere ich den, weil ich den gut fand. Der Mieter davor hat keine Probleme gemacht, dann nehme ich doch gerade das Formular wieder her. Dann kann es veraltet sein oder passt nicht mehr auf die Wohnung und ihren Zustand oder es fehlt was drin oder es ist von vornherein unwirksamer Text drin. Das heißt, ein Text, der vor 5 Jahren der Rechtsprechung gepasst hat, der muss jetzt nicht mehr passen. Das heißt, da kann die Rechtsprechung drüber gehobelt sein und sagt, dieser Satz ist unwirksam. Dafür wollte ich Sie auch sensibilisieren. Solche Vordrucke sind allgemeine Geschäftsbedingungen. Dem einen oder der anderen sagt es was und sagt, ja, die sind doch eigentlich in Versicherungsverträgen oder wenn ich in die Waschanlage reinfahre. Das ist der Mietvertrag auch. Wenn die Regelungen in sich widersprüchlich sind, ein Problem. Wenn sie unklar sind. Also ich frage mich, was ist denn jetzt gemeint? Muss ich jetzt Kehrwoch machen oder nicht? Wenn ich Unverständliches drin habe, es bricht ein Satz in der Mitte ab, Sie haben was zusammenkopiert. Oder, und das sagt die Rechtsprechung am meisten, Sie benachteiligen den Vertragspartner unangemessen. Da gibt es Beispiele dafür. Und natürlich können Sie Läuse und Flöhe haben, es ist alles zusammen unwirksam. Ich habe auch Vermieterinnen und Vermieter getroffen, die sagen, ha, Frau Kappler, das ist doch kein Vordruck, wenn ich das handschriftlich schön in Reinschrift reinschreibe. Auch wenn Sie das handschriftlich reinschreiben oder mit der Maschine tippen oder durch irgendein Programm lassen oder neu schreiben, haben Sie eine allgemeine Geschäftsbedingung. Auch der Zusatz, dies ist eine Individualvereinbarung, nützt Ihnen nichts. Eine Individualvereinbarung ist nach der Rechtsprechung etwas, wo Sie quasi mit dem Mieter sich treffen, bei einem Bier, bei einem Wein, bei einem Kaffee und an jedem einzelnen Satz davon handeln Sie aus und sagen, wollen Sie das so? Nee, möchte ich anders, Komma weiter links, weiter rechts. Nein, ich will das so nicht. Und Sie schreiben es dann neu. Dann haben Sie eine Individualvereinbarung. In dem Moment, wie Sie den Mietvertrag 10 Seiten vorlegen und der unterschreibt rechts unten und sagt, passt, nützt Ihnen der Satz nichts. Dann unterliegen Sie der Klauselkontrolle, so heißt das in der Rechtsprechung, des Amtsgerichts. Die erste Frage ist, wenn Sie sich vor sich einen Mietvertrag vorstellen, dann hat er ja einen sogenannten Kopf. Da steht Mietvertrag zwischen Horst Bambelhuber und Heinz Meier als Vermieter und Mieter. Jetzt ist die Frage, wer wird denn Mieter oder Vermieter? Bei einem einzelnen Menschen ist es nicht schwierig. Aber bei Lebensgemeinschaften, BGB-Gesellschaften, also der Bambelhuber GbR oder eine Erbengemeinschaft, Erbengemeinschaft nach Henny Rösle oder Bruchteilsgemeinschaften. Gerne belässt man ein Gebäude in Erbengemeinschaft als Bruchteilsgemeinschaft. Also jeder hat ein Drittel und man will aber das Gebäude nicht verkaufen und auch nicht auseinanderrupfen, weil man hebt das Geld zusammen, schwäbisch. Ja? Da müssen Sie gucken, wenn Sie vermieterseitig sind oder auch mieterseitig, am besten alle einzelnen Menschen unterschreiben lassen. Sonst, wenn einer oder eine Geschäftsführer da ist, brauchen Sie einen Hinweis auf eine Vollmacht. Jetzt denkt man, das Einfachste ist doch, wenn ein Ehepaar mietet. Wer wird Mieter? Ideal ist toll, vorne stehen zwei Ehepartner und hinten unterschreiben alle beide. Das ist aber nicht der Problemfall, der bei mir aufschlägt. Viele Vermieter schreiben vorne die Leute rein, aber hinten unterschreibt aus irgendeinem Grund nur einer der Ehepartner. Einfach jemand, der zu der Zeit nicht arbeiten war. Der andere ist im Geschäft. So. Die Rechtsprechung sagt, das ist in Ordnung. Nur derjenige wird Mieter, der unterschrieben hat. Es gibt aber Ausnahmen. Dazu müssten Sie mich im Büro anrufen, die sind vielfältig. Nur ein Ehepartner steht vorne und beide haben unterzeichnet. Was denken Sie? Es wird grundsätzlich nur der Mieter, der vorn aufgeführt ist. Das heißt, die beiden Unterschriften hinten nutzen nichts, laut der Rechtsprechung. Sie denken, heuer ist doch logisch. Wir beleuchten demnächst miteinander. Was passiert denn beim Vermieter? Wer wird denn Vermieter? Beide Ehepartner stehen vorne, aber einer hat unterzeichnet. Meine Frau war im Geschäft. Jetzt werden beide Vertragspartner. Fragt man sich, warum? Die Rechtsprechung sagt, wenn zwei Eheleute vermieten, wird denen das Ding schon zusammengehören. Also sind beide Vermieter. Die haben bestimmt einen Rechtsbindungswillen. Und ist jetzt? Manche schreiben rein, Eheleute Gerhard Bambelhuber, Eheleute Heinz Meier. Beide werden Vertragspartner. Sie merken, das ist ganz anders als bei Mieter. Mietvertrag ausfüllen, ganz vorn fängt es schon an. Flächenangaben, ich liebe das. Da steht drin, die Wohnfläche beträgt 100 Quadratmeter. Denken Sie sich, ja, ist ja korrekt, oder? Wenn Sie sich sicher sind, dass die Wohnfläche 100 Quadratmeter beträgt, machen Sie das. Am besten schreiben Sie nicht so viel rein. Es gibt eine alte Rechtsprechung des BGH, die habe ich Ihnen in der Mitte aufgeführt. Wenn Ihre Wohnfläche 100 Quadratmeter angegeben ist und es ist um 10 Quadratmeter kleiner, laufen Sie Gefahr, dass Sie, wenn das Mietverhältnis länger dauert und der Mieter merkt, dass Sie über 3 Jahre die zu viel gezahlte Miete in Höhe von 10% zurückzahlen. Denn in dem Fall wird vermutet, dass die Mietsache nicht gebrauchstauglich ist zu dem Zweck, wie sie gemietet ist. Neuere Rechtsprechung des BGH, 4 Jahre alt, sagt, naja, wenn ich aber eine Unterschreitung habe, sind ja nur 5 Quadratmeter weniger in meinem Beispiel. Dann muss der Vermieter beweisen, dass die Wohnfläche, dass die Wohnflächenabweichung für seine Belange zum Anmieten nicht geeignet sind. Ich also einen erheblichen Gebrauchsnachteil habe. Der sagt, ja, wenn ich gewusst hätte, dass die Wohnung 5 Quadratmeter kleiner ist, dann hätte ich von vornherein gewusst, da passt mein Büro nicht rein. Jetzt kann ich nicht gleichzeitig meine Sportgeräte und meinen Schreibtisch hinstellen fürs Homeoffice. Das geht nicht. Das muss er aber beweisen in dem Fall. Jetzt gibt's, bitte?
Genau, bei den Flächenangaben.
Ja.
Kommen dann hier, gibt man die an nach Profit oder gibt man dann die
Positiven? Wenn Sie nichts sagen, unterstellt man, dass es die Wohnflächenverordnung ist. Die folgt der DIN 277. Bei der DIN 278 gibt es Abweichungen und der GIF-Richtlinie auch, da ist Treppenhaus mit drin, geht im Wohnraum nicht. Also Sie werden immer nach Wohnfläche.
Ja. Die Höhe ist auch nicht so entscheidend.
Genau.
Bei der Dachwohnung ist es ja nicht ganz unerheblich.
So ist es mit einem halben Meter, einem ganzen Meter und so weiter. Das heißt, in der Wohnraummiete sind Sie immer bei der Wohnflächenverordnung. Immer. Da dürfen Sie was anderes gar nicht so einfach vereinbaren. Ach, übrigens, nur nebenbei schreibt einer das rein. Ich habe mich doch nicht festgelegt, sind doch circa oder ungefähr. Schreiben Sie doch einfach nichts rein. Dann haben Sie nämlich auch keine Eigenschaft zugesichert. Sie schreiben ja vorne im Mietvertrag rein, Wohnung besteht aus 3 Zimmern mit Küche, Bad, WC, Balkon. Sie müssen nicht rein garantieren, wie viel Quadratmeter das sind. Schreiben Sie nichts. Dann kann man es ja auch nicht festlegen. In dem Moment, wie Sie es reinschreiben, stehen Sie dafür ein, dass die Wohnung genau diese Größe hat, und zwar nach Wohnflächenverordnung, wie der Herr sagte.
Aber wenn ich eine Wohnung inseriere und sage, ja, hier schöne Wohnung, 5 Quadratmeter,
ja,
und dann war noch nicht 50, und ich mache den Vertrag nicht rein, ist es kein Problem. Also kann
genau.
Über die Anzeigen,
da muss man sie schon über die Projekthaftung, also über, Entschuldigung, für die Prospekthaftung kriegen, ja, dass sie eine falsche Angabe machen, das ist statt 85 Quadratmeter nur 45, dann wird es schon blöd. Ja? Aber wenn Sie es nachher nicht garantieren, dass das auch wirklich 85,00 sind, passiert Ihnen da nichts. Aber auch da können Sie reinschreiben, circa nach Aufmaß des Vermieters. Dann können Sie dem Mieter bei einem Beginn dokumentierfähig auch nochmal E-Mail sagen, also ich gehe mal von aus, passt soweit, aber ich habe es nicht nachgemessen. Dann haben Sie ihn vorher, wie sagt man so schön, bösgläubig gemacht. Aha, es könnte auch nicht stimmen, aber ich würde es nicht reinschreiben. So, der eine oder die andere sagt, so einen Mieter möchte ich ja nicht so lange drin haben. Jetzt gucken wir mal, 2 Jahre Probezeit, kriege ich sehr oft. Das ist ein sogenannter Zeitmietvertrag. Ich muss aber da reinschreiben, was will ich mit der Wohnung, wenn die zum Wohnraum ist und nicht zum vorübergehenden Gebrauch, Monteurswohnung, habe ich ein Problem mit meiner Befristung. Ich muss in der freien Fläche, die der Mietvertrag mir vielleicht lässt, einen anerkannten Beendigungsgrund schon jetzt wissen. Ich muss den eintragen. Ich muss gucken, dass der Befristungsgrund an dem Tag zu der Uhrzeit auch eintritt, für das ich eigentlich recht wenige Möglichkeiten habe, wirksam eine Befristung hinzukriegen. Nämlich immer dann, wenn ich das Mietverhältnis aus demselben Grund auch kündigen könnte. Bei Eigenbedarf, für mich als Vermieter, für Familienangehörige, direkter Linie oder ganz furchtbar liebgehabte Personen wie die Lieblingspatentochter und einer Ausnahme, nicht so eine liebgehabte Person, die Ex-Frau, der Ex-Mann. Das hat der BGH als normal empfunden, weil da kann man ja plötzlich Platz schaffen müssen, weil man in Not gerät. Man will die loswerden. Ich habe eine Hinderung an angemessener wirtschaftlicher Verwertung. Also ich will in 3 Jahren das Haus abreißen und mit der Frau Bahr neu bauen. Oder ich will in 3 Jahren eine Kernsanierung durchführen, sodass das Gebäude unbewohnbar ist. Dann muss ich das reinschreiben, 30.06.2028. Und an dem Tag endet das Mietverhältnis, wenn ich meine Abrissverfügung schon vor meiner Nase habe. Oder ich bin jetzt Arbeitgeber und sage, ich brauche für meine Mitarbeiter, also die berühmte Kochwohnung, ich habe jetzt ein Nobelrestaurant, ich habe meinen Lieblingskoch da reingesetzt. Ich kann nicht reinschreiben, das Mietverhältnis endet am 30.06.2028, weil ich das Haus verkaufen will. Kauf bricht nicht Miete, steht im Gesetz. Ein solcher Befristungsgrund ist unwirksam. Es gilt generell, wenn die Befristungsgründe aus irgendeinem Grund wegfallen, also ich habe keinen Eigenbedarf mehr, ich will da gar nicht mehr abreißen, ich will gar nicht neu bauen, ich will nicht kernsanieren oder ich kann es finanziell nicht, dann läuft das Mietverhältnis einfach weiter auf unbestimmte Zeit und Sie müssen es dann unter Angabe von Gründen, die gesetzlich anerkannt sind, kündigen. Man kann aber auch sagen, mir ist wichtig als Vermieter, auch auf Mieterseite, ich möchte eine Mindestlaufzeit haben. Dann kann ich wirksam vereinbaren, dass beide Seiten auf das Recht der ordentlichen Kündigung verzichten. Das ist längstens für 4 Jahre zulässig. Alles, was darüber hinausgeht, ist unwirksam. In der Zeit kann man dann auch nicht kündigen. Es sei denn, der Mieter zahlt gar nichts mehr. Dann habe ich natürlich die außerordentlichen Kündigungsgründe, die fristlosen Kündigungsgründe. Auch so ein Zankapfel, Mietstrukturen. Sie finden in den meisten Mietverträgen eben Linien oder Fächlein, wo Sie reinschreiben, die Kaltmiete mit einer Teilmöblierung ist vielleicht Platz für Einbauküche, was lese ich noch, Badunterschränke und Klappbett oder so. Dann noch einen Garagestellplatz und dann habe ich daneben noch eine Betriebskostenpauschale oder eine Betriebskostenvorauszahlung. Es ist nicht dasselbe. Bei der Pauschale können Sie keine Betriebskosten nachverlangen, wenn Sie sich vertan haben. Das ist in Zukunft nur änderbar. Und bei der Vorauszahlung müssen Sie einmal im Jahr abrechnen. Da gibt es eine umfangreiche Rechtsprechung dazu. Wenn ich jetzt meine Betriebskosten haben will, kriege ich die neben der Miete sicher nur dann, wenn ich alle die in dieser Paragraph 2 Betriebskostenverordnung aufgeführten Kostenpositionen sind, abgedruckt sind. Das sind, glaube ich, 17 Stück. Fängt an mit öffentliche Lasten und Kosten, mein Grundsteuer und hört bei Sonstiges auf. Die meisten Formularmietverträge drucken die Überschriften und Unterpositionen komplett ab. Manche schreiben auch nur rein, neben der Miete sind die gemäß Paragraph 2 Betriebskostenverordnung geltenden Nebenkosten zu bezahlen. Das ist auch wirksam, das kann man. Fatal wird es, wenn ich reinschreibe, der Mieter übernimmt alle Nebenkosten, die üblichen Nebenkosten. Da sind wir wieder vorne bei den allgemeinen Geschäftsbedingungen, Sie erinnern sich, Klauseln. Das ist eine unklare Regelung, was meint das jetzt? Die üblichen, alle, dann entsteht ein weißer Fleck, wenn diese Regelung unwirksam ist. So, Sie kennen doch von, die ein oder andere von Ihnen kennen auch Tintentod und so Tipp-Ex, kennen Sie noch? Das passiert von Gesetzes wegen. Wenn Sie sich streiten und der Richter guckt diesen Satz an, dann entsteht ein weißer Fleck und dann springt das Gesetz zu Ihrer Seite und das Gesetz kennt nur Miete. Und Miete ist inklusive. Das heißt, in Ihrer Miete sind plötzlich alle Nebenkosten drin. Alle, wenn Sie diesen Satz haben. Oder kostengemäß Bescheid der Stadt sowieso. Was ist es dann? Abfall, Abwasser oder was? Gleiches Problem. Alle anfallenden öffentlichen und privaten Kosten, was meint das? Habe ich auch schon so gelesen. Sie fragen sich, wer schreibt denn sowas rein? Ja, Kundschaft von mir. Habe ich mir so gemerkt inzwischen, was so geht. Auch hier entsteht der berühmte weiße Fleck. Alle mit dem Mietobjekt verbundenen Betriebskosten. Das weiß doch der Mieter nicht, was das ist. Habe ich jetzt einen Aufzug drin oder nicht? Habe ich einen Hausmeister oder nicht? Alle aus der Abrechnung der Hausverwaltung ersichtlichen Kosten. Weiß der Mieter auch nicht, wenn Sie eine Eigentumswohnung vermieten. Außerdem passiert bei dem letzten Satz noch was Fatales. In diesem Paragraph 2 Betriebskostenverordnung, da gibt es dann denklogischen Paragraphen 1. Und da steht drin, Verwaltungskosten darf man nicht auf den Mieter umlegen und auch nicht solche für Bankführungsgebühren. Fliegt Ihnen schon wieder um die Ohren. Das heißt, am besten haben Sie einen Mietvertrag, wo alle einzeln aufgeführt sind oder ich eben keine Unterschiede habe. Sobald Sie einen Mietvertrag haben, wo alle einzeln aufgeführt sind und Sie sind dann neben Lineal und fangen an, sauber welche rauszustreichen und erwischen blöderweise die, die Sie dann später doch mal umlegen wollen, dann kriegen Sie die Nebenkosten nicht. Oder Sie haben jetzt irgendwie, sind Sie hergegangen und haben welche gelb angestrichen, haben aber vergessen beim Labern mit dem Mieter, in Ihrem Haus ist in der Eigentumswohnung ist ein Aufzug oder eine Heizung drin. Könnte eine Heizung drin sein, könnte passieren, ne? Sie malen Heizung nicht an, kriegen Sie keine Heizungskosten. Zahlen Sie aus der eigenen Tasche, respektive aus der Miete, die Sie einnehmen. Aufpassen. Nicht malen, nicht streichen. Also, dieser Satz reicht, wie ich vorhin schon gesagt habe, oder wenn es komplett aufgeführt ist. Kaution. Die früheren Mietverträge und ganz alte Mietverhältnisse haben oft gar keine Mietsicherheit, keine Kaution. Sollte man in heutigen unsicheren Zeiten nicht tun. Ich habe Ihnen hier den Gesetzestext abgeschrieben. In Wohnraummietsachen, anders bei Wirtschaften und Ladenflächen, dürfen Sie höchstens das Dreifache der Kaltmiete vereinbaren. Der Mieter hat das Recht, die in drei Teilen zu zahlen. Man ist natürlich geneigt zu sagen, super Sache, wenn du nicht die Kaution sofort hinlegst, kriegst du keinen Schlüssel. Nicht gut. Das heißt, Sie müsste die Kaution eleganterweise vorher haben und den Schlüssel dann sowieso übergeben. Wie Sie das taktisch machen, ist Ihre Sache, aber Sie können es nicht vereinbaren, dass er die Kaution sofort zahlt, und zwar in voller Höhe. Das heißt, es darf nirgends stehen. Dass man das so macht, ist klar. Aber schreiben sollten Sie es nicht. Nicht in Ihren Mietvertrag. Der darf in drei Raten zahlen. Die erste mit der ersten. Also das heißt, die erste Miete hat die erste Kaution. Und Sie dürfen auch nichts anderes vereinbaren mit vier Mieten oder sofort zahlbar, weil das ist unwirksam. Wenn was unwirksam ist, ne, kommt wieder der Tippex, der Tintentod vom Gesetzgeber und dann schuldet der liebe Mieter überhaupt keine Kaution. Und Sie stehen am Ende des Mietverhältnisses ganz, ganz bedrüppelt da, wenn der Ihnen die Wohnung nicht so hinterlassen hat, wie Sie es sich erträumt haben.
Das heißt, die erste Kautionszahlung ist fällig mit Abschluss des Vertrages.
Genau, mit der ersten Miete.
Und die mit der ersten Miete mit Abschluss des Vertrages?
Mit der ersten Miete.
Okay, das heißt, wenn ich den Vertrag...
Wenn Sie nichts reinschreiben, genau. Sie können natürlich sich Ihre Mieter so aussuchen, dass wenn der die Miete schon dabei, also die Kaution schon dabei hat oder vorher überwiesen hat oder bereit ist, das zu tun, dann kriegt er auch eine Unterschrift. Aber Sie können nicht reinschreiben, dass er es sofort machen soll. Oder Sie dürfen nicht reinschreiben, die Kaution ist vor Einzug zu leisten und, oder die Kaution erfolgt, die Zahlung der Kaution erfolgt nur gegen Übergabe des Schlüssels. Zug um Zug oder sowas. Das könnten Sie nicht machen. Schreiben dürfen Sie es nicht, wie Sie es machen, ist anders. Lassen Sie es gesetzlich laufen, ist die zweite Kautionsrate mit der zweiten Miete und die dritte mit der dritten. Das Wenn kommt gleich. Ich komme nur gleich dazu, was passiert, wenn das nicht klappt. Die Barkaution ist das Beste, das liebe ich. Also ich möchte ganz gern Geld haben als Überweisung auf mein Konto. Dann legen Sie es an. Denn, schwäbischer Grundsatz, es ist einfacher, auf dem Geldsack zu hocken, als ihm hinterher zu rennen. Aber es ist auch zulässig, dass der Mieter Ihnen ein Sparbuch in die Hand drückt, wenn Sie das möchten. Also dann läuft das Geld auf seinem Sparbuch und Sie haben das Sparbuch als Pfand, kommen da aber nur an die Miete ran, wenn der zustimmt bei seiner Bank, dass Sie das Geld auch kriegen. Das ist was anderes, wenn Sie das Geld zu Ihrer Bank tragen und ein Sparbuch anlegen. Auf den Namen des Mieters, da haben Sie Zugriff. Aber wenn der Mieter das Sparbuch quasi schon bringt von seiner Oma und sagt, das hätten Sie als Pfand, dann kommen Sie nicht ohne weiteres an das Geld ran. Dann müssen Sie innerhalb von 6 Monaten Klage erheben, sonst sind Ihre Schäden verjährt. Deshalb Vorsicht. Sperrvermerk, das ist das bei der Bank auf Ihren Namen. Wir haben eine Bürgschaft vielleicht von Vater, Mutter oder auch einer Bank. Den Bürgen kann man würgen. Nachteil, ich muss erst den Mieter verklagen, dann komme ich an das Bürgengeld. Verklagen und finden. Und dann, wenn ich nichts finde, wenn ich nichts kriege, kriege ich das Bürgengeld. Oder legt mir eine Versicherung vor. Da muss ich aber sicher sein, dass der jedes Jahr auch den Versicherungsbeitrag zahlt, damit die Versicherung die Kaution aufrechterhält. Ich möchte gern haben, für Sie wünsche ich mir, dass Sie immer 3 Monatsmieten vereinbaren. Weil, wenn der Mieter eine Kaution in Höhe von 2 Monatsmieten nicht entrichtet, kann ich ihn fristlos kündigen. Das heißt, Sie kriegen die erste Miete, das erste Drittel der Kaution kommt auch und dann kommt keine Kaution mehr. Dann haben Sie nach dem dritten Monat die fristlose Kündigung als Möglichkeit. Wenn der mit Ihnen nur gepokert hat, wird er nachzahlen. Haben Sie aber nur eine Monatsmietekaution vereinbart, können Sie nicht kündigen, wenn die nicht kommt. Wenn so jemand herkommt, der zieht als Einzelner ein und plötzlich möchte er an zwei Menschen untervermieten. Also jetzt nicht der Klassiker, dass jemand einen Lebenspartner, Lebenspartnerin mitbringt oder dass die Oma mit einziehen soll oder die Mutter oder irgendein Verwandter, sondern es soll jemand Untermieter werden. Im klassischen Sinne, der zahlt dem Mieter Miete, weil er sich die Miete sonst nicht leisten kann. Schreiben manche rein, Untervermietung ist verboten, ist unwirksam, passiert wieder Tippex. Wird nicht gestattet. An unbekannte Männer ist verboten, fand ich auch gut. Es ist so, dass der Wohnraummieter, anders als der von der Wirtschaft oder dem Laden, immer ein Recht hat, unterzuvermieten. Das ist sein gesetzliches Recht. Er kann das von Ihnen verlangen. Er muss Ihnen Vor- und Zunahme der oder der Untermieter, wenn es mehrere sind, eines oder mehrere sagen. Und Sie müssen natürlich gucken, dass der Wohnraum nicht übermäßig belegt ist. Das heißt, wenn Sie eine 30 Quadratmeter Einzimmerwohnung haben, ist es nicht überbelegt. Wenn da eine oder zwei Personen einziehen, kommt darauf an, ob sie erwachsen sind oder nicht. Es gilt immer noch das sozialrechtliche Ansinnen, dass 12,5 Quadratmeter pro Erwachsenen und 6 Quadratmeter pro Kind vorliegen müssen, ehe ich von einer Überbelegung spreche. Sie haben vorhin gelesen, ich kann die Untervermietung ablehnen als Vermieter, wenn ich wichtige Gründe im Sinne des Gesetzes habe. Ich habe eine negative Historie, ich kenne also den Untermieter. In einem Fall war es der Lover von der Ex-Frau und mit dem hat man sich schon mal geprügelt. Kann ich sagen, der nicht. Ich habe einen nicht vertragsgemäßen Gebrauch, das heißt, der Untermieter ist jemand, der da drin einen Hundesalon betreiben will in der Mietwohnung. Oder Peking-Enten rösten, hatte ich auch.
Aber andere Enten gehen.
Bitte?
Andere Enten würde gehen.
Wenn ich die röste, andere Enten würde, ich komme auf den Geruch an, meinen Sie, die riechen auch so? Ich habe andere Enten geröstet, noch nicht in Miet, aber die Peking-Ente, die war schon heftig, gebe ich zu. Änderung des Vertragszwecks, das ist der Hundesalon, die zwei machen was ganz anderes oder sie machen, oder mehrere Mieter machen daraus eher ein Beratungsstudio für irgendwas, also wohnen da nicht mehr wirklich. Oder ich habe da tatsächlich einen amtsbekannten Drogendealer drin. Der ist wieder aus dem Knast. Ansonsten komme ich schwierig aus der Nummer raus mit der Untervermietung. Tiere. Will man nicht so gern. Haufen, Haare, Geräusche. Kann ich nicht schreiben, Tierhaltung ist verboten. Dann könnte ich ja auch keinen Zierfisch halten. Das ist der häufigste Satz, das Halten von Hunden und Katzen ist verboten. Darüber ist die Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs weggesegelt und er hat gesagt, Hunde und Katzen gehören zum Lebensgebrauch des Mieters. Das kann ich ihm nicht generell verbieten. Auch wenn ich es von der Zustimmung abhängig mache, dass sie vorher abnicken, geht so nicht. Das fand ich nett. Das Halten von Hamstern und Mäusen ist nur in zumutbarer Zahl zulässig. Demjenigen war also schon klar, Hunde und Katzen kann ich nicht verbieten, aber der hatte offenbar mal ein Trauma davor, dass das ein Übermaß von Kleintieren waren. Also Hamster und Mäuse kann ich ja generell nicht verbieten, Zierfisch und Vögel auch nicht. Aber offenbar wollte derjenige versuchen, eben eine Zahlenbegrenzung hinzukriegen. Das schaffen Sie über einen Vordruck nicht. Da müssen Sie sich tatsächlich mit dem Mieter oder der Mieterin an den Tisch setzen und sagen, okay, Sie sind Hamsterfan, aber können wir die irgendwie zusammen auf 4 oder so begrenzen? Nicht, dass ich dann da eine ganze Farm drin habe. Immer dann, wenn die Tiere da sind, haben sie natürlich die Möglichkeit, Vermieter zu verlangen, die abzuschaffen. Entweder weil Leute im Haus Angst vor den Tieren haben. Oder sie machen Geräusche, die kläffen unglaublich. Oder schiepen. Einmal war es Papageien, die können auch relativ laut sein. Selbst mal eine 14 Schildkröten im Garten waren ein Geräuschproblem, weil die mit den Panzern gegen die Umfassung gerammt haben. Können Sie, oder auch Sie haben die berühmten Haufen im Vorgarten, Sie denken, so viel Düngung braucht der Mensch nicht, weder von Hasen noch von Hunden. Oder das Ganze, die ganzen Haufen befinden sich im Treppenhaus, unschön. Da können Sie sagen, entweder du sorgst dafür, dass die Haufen wegbleiben, oder du schaffst, lieber Mieter, das Tier ab. Das können Sie schaffen und bei ganz schlimmer Zuwiderhandlung sogar kündigen, aber da brauchen Sie schon ziemlich viel Tobak. Der Bundesgerichtshof springt Ihnen aber ein bisschen zur Seite. Der sagt, naja, also die Klauseln, die die Frau Kappler davor angeführt hat, das heißt nicht, dass ich hier fröhliche Urstände feiern kann. Ich muss jedes Mal gucken, ist denn jetzt die Python-Schlange wirklich so schlimm oder nicht? Ja, die ist gefährlich. Das Hausschwein, hat der Bundesgerichtshof auch schon mal gesagt, ist kein Haustier in einer Zwei-Zimmer-Wohnung. Also man muss schon gucken, passt es auch rein. Sie müssen nicht alles dulden.
Also kann ich diese Dinge verbieten, auch wenn ich nicht reingeschrieben habe, Tierhaltung nicht erlaubt, weil das ist ja...
Sie können die Wohnung natürlich vorher schon inserieren, ohne Hunde... Bitte?
Hunde, wo vorher darauf hingewiesen haben, dass ich nachher die Klauseln ziehe, oder kann ich ohne Verweis auf irgendeine Tierhaltung, wenn die Tiere dann...
Genau. Also Sie fragen ja vorher an, Sie haben ja drei Fallkonstellationen. Der Mieter fragt, sagt schon von vornherein, ich habe zwei Katzen, stört Sie das? Dann nehmen Sie halt den Mieter nicht, wenn Sie es stört. Es gibt derzeit genug von denen. Oder jemand zieht ohne Tiere ein und nach 3 Jahren sagt er, meine Frau braucht einen Therapiehund. Können Sie sagen, okay, groß, wie lang, wie breit, wie ist der? Ja, okay, also wenn niemand, dann können Sie nicht verbieten. Sie müssen sagen, okay, aber wenn er dann stört, kläfft, beißt, Sie können es im Mietvertrag nicht generell verbieten. Hunde sind nicht erlaubt.
Aber jetzt zieht er ein, sagt er, keine Katzen, nur doch Katzen.
Pech für Sie.
Genau, das meine ich mit. Also im Prinzip ist es ein...
Sie spielen darauf an, dass er Sie arglistig getäuscht hat. Er hat Ihnen vorenthalten, dass er wirklich Katzen hat. Das ist einfach das ist recht häufig so. Aber dann können Sie die Katzen auch nur abschaffen, wenn jemand damit Schwierigkeiten hat. Also Sie stellen, wenn Sie zum Beispiel eine Fallkonstellation haben, wie es in einem Haus war, da war eine Dame drin, die sehr stark katzenhaarallergisch ist. Und der Vermieter weist noch darauf hin, keine Tiere im Haus, die Frau kriegt Asthmaanfälle, die erstickt mir. Und der Mieter kommt dann trotzdem und hat es verschwiegen und hat die Katzen von Anfang an. Das war ein Grund nach Abmahnung, alles, was er nicht abgeschafft hat, also ins Tierheim gegeben oder in andere Obhut, den dann außerordentlich zu kündigen. Das ging auch durch, weil der Mieter vorher wusste, es gibt einen ganz bestimmten Grund dafür. Aber das ist in einer der wenigen Ausnahmen, sonst ist ein normales Haus, wo einfach Tiere sind. Da ist vorher die Auswahl zu treffen. Wenn er sie nachher unredlich behandelt, müssen Sie gucken, ob es störend wird. Genau, war ich eins zu viel? Ja, so. Elektrogeräte sind so eine Sache, die kommen meistens als Waschmaschinen selten, aber in Küchen vor. Viele möchten nicht haben, dass wenn ich in einer Einbauküche vielleicht schon ältere Geräte habe oder ich habe mich darüber geärgert, dass Mieter die Geräte unsachgemäß behandelt haben und dann ist der neue Kühlschrank sah nach 4 Monaten aus, als hätte er Schimmel, Stalaktiten und Stalagmiten von allen Seiten. Da kann man auf die Idee kommen zu sagen, naja, ich will die Geräte, wenn die kaputt gehen, dann nicht ersetzen als Vermieter. Kostet mich Geld und ich ärgere mich nach 4 Monaten neu. Dann gibt es so eine Eigenkreation, mit dem Mieter werden die in der Einbauküche vorhandenen Geräte geliehen. Das wird meistens in den Granatenparagraphen geschrieben, den nenne ich so, weil das sind diese Freizeilen bei den handelsüblichen Mietverträgen, wo ich nur was reinschreiben kann. Granatenparagraph deshalb, weil das fliegt Ihnen um die Ohren. Dieser Satz fällt dem Rotstift oder dem Tippex-Stift des Gesetzgebers anheim. Das ist unwirksam. Es gilt der Grundsatz, alle Geräte, die der Mieter vorfindet, wenn er den Schlüssel in der Wohnung umdreht, sind vermietet. Und es gilt der Satz des Gesetzes, der Vermieter hat dem Mieter die Mietsache in dem Zustand zu erhalten, wie er sie bei Anfang vorgefunden hat. Das heißt, wenn der Herd kaputt geht, ersetzen Sie einen gleichwertigen. Wenn der Kühlschrank kaputt geht, dito, Spülmaschine, Waschmaschine, was immer Sie in Küchen hatten. Das heißt, so ein Satz nützt Ihnen gar nichts. Laie heißt ja, das ist unentgeltlich und deshalb, wenn es kaputt geht, kriegst du auch nichts Neues. Läuft nicht. Auch unwirksam, weil ja was in der Mietwohnung ist, gehört dem Vermieter. Er stellt es gegen Miete zur Verfügung. Also muss er es zahlen, wenn es kaputt geht. Selbes Problem. Selbes Problem. Alle vier unwirksam. Also wenn Sie sowas reinschreiben und kreativ werden, kriegen Sie auch nachher von jemandem gesagt, läuft nicht. Wer also nicht Kosten tragen will, hat entweder die Wohnung ohne Geräte zu vermieten. Das heißt, die Einbauküche hat halt Möbel drin, aber Herd, Kühlschrank gibt es nicht. Sie schenken dem Mieter die Geräte für seine. Wenn sie kaputt gehen, muss er sich neue kaufen. Dito, wenn er sie kauft. Aber wenn der Mieter sie nicht haben will, können Sie den nicht zwingen, auch nicht durch Formularmietverträge. Hiermit verkaufe ich den Kühlschrank an Herrn Bumblehuber. Dann kann er sagen, es ist überraschend, das habe ich gar nicht gewusst, dass der Satz drinsteht. Also Sie müssen ihn vorher explizit darauf ansprechen. Das ist jetzt Ihr Kühlschrank. Und die Konsequenz ist, wenn Sie gehen, nehmen Sie den aber wieder mit, bitte. Das heißt, Sie haben eine alte Rübe als Kühlschrank drin. Und wenn er auszieht, muss er die mitnehmen, auch wenn es im Keller steht, weil es ja seine. Sofern sie sich schenken lässt oder es tatsächlich für einen symbolischen Euro kauft. Zankapfel, Schönheitsreparaturen. Schönheitsreparaturen ist was, was man vornimmt, um Vergrauungen und ganz normale Abnutzungsspuren in einer Mietwohnung zu beseitigen. Die kann ich bei Einzug machen, weil ich es als Mieter bunt möchte, gelb, rot, lila. Oder ich kann vom Vermieter, das ist der Klassiker, eine wunderschön renovierte, weiß gestrichene Wohnung übernehmen und dann mache ich mir während der Mietzeit, wie ich möchte. Und dann streite ich mich mit dem Mieter oder Vermieter am Ende bei Auszug. Ja, muss man jetzt einen Farbeimer in weiß kaufen und malern? Muss man Dübellöcher zumachen oder nicht? Was ist da? Und darüber gibt es, ich weiß nicht, über 100 allein Urteile des Bundesgerichtshofs zu Bestimmungen, die im Mietvertrag formuliert werden. Ich kann Sie nur für Negativbeispiele sensibilisieren. Alle anderen, wenn Sie einen Vordruck runterladen, wenn Sie ihn kaufen, lassen Sie sich beraten, ob die Klauseln passen. Sonst fliegt Ihnen das um die Ohren und es streicht da nur einer. Das sind als Vermieter Sie am Ende. Denn Sie müssen wissen, das ist der Satz, der immer in die Bresche springt, wenn das Tippex angesetzt wird oder der Tintenkiller. Das haben Sie jetzt im Hinterkopf, wenn Sie hier rauslaufen, bitte. Der Vermieter hat dem Mieter die Mietsache zu erhalten. Das passiert Ihnen, egal bei welchem Satz, den Sie malen. Es gibt Mietverträge, in den älteren Dokumenten ist es so, die haben unterschieden zwischen Schönheitsreparaturen während der Mietzeit, also Malerarbeiten, Streichen von Wänden und Decken, Bodenleisten, Putzen von Teppichböden reinigen und Fensterrahmen streichen und Türrahmen streichen, sowas kommt da vor. Wenn ich jetzt an mehreren Stellen das Thema Schönheitsreparaturen behandeln. Also Sie haben einen Vordruck und weiter hinten regeln Sie selber nochmal was, weil Sie finden, der Vordruck ist nicht vollständig. Und eine dieser beiden Regelungen widerspricht sich, ist unklar oder unangemessen benachteiligend, dann fliegen Ihnen beide Schönheitsreparaturenregelungen um die Ohren und ich habe den weißen Fleck und es streicht nur einer. Das sind als Vermieter Sie. Also wenn Sie einen Vordruck haben, der kann passen und dann malen Sie selber was rein, weil Sie sagen, Das ist das Thema, das brennt mir unter den Nägeln. Können Sie einfach derart in die Falle tappen? Sie müssen genau schauen, ob der Vordruck zu dem passt, was Sie haben, oder ob es nicht anders regelt, als Sie es haben wollen. Dann müssen Sie sich entscheiden, was Sie machen möchten. Die obere Klausel ist unwirksam, weil ich gar nicht weiß, was die bisherige Ausführungsart ist. Ohne Zustimmung des Vermieters. Das heißt, ich muss vorher fragen, ob ich innerhalb der Mietwohnung, innerhalb von 5 Jahren, was anders machen darf. Während der Mietzeit darf der Mieter tun und lassen, was er will. Der kann sich Lila anmalen, Bordüren hinmalen, einen Delfin auf die Tapete kleben, geht sie nichts an. Deshalb können Sie sowas nicht reinschreiben. Nützt Ihnen nichts, schützt Sie nicht. Das liest man brutal oft. Die Wohnung ist bei Einzug komplett gestrichen, in Weiß übergeben worden und muss bei Ende des Mietvertrags auch in Weiß wieder zurückgegeben werden. Unwirksam. Es gibt eine Abweichung, wo es geht, in hellen, deckenden Farben ist wirksam. Warum? Weil es der BGH, der Bundesgerichtshof in Karlsruhe, so sagt. Nicht mehr, nicht weniger. Ja. Können Sie malen, wie Sie wollen. Denken Sie sich, wie mein Lieblingsmitglied, der Herr Bambelhuber, Formularmietverträge finde ich doof. Ich stricke die von Hand, ich tippe die selber an meinem PC runter. Ich schreibe die handschriftlich. Und deshalb schreibe ich rein, ist kein Vordruck. Bei Auszug hat der Mieter die von ihm angebrachten Tapeten zu beseitigen. Ich will ja gar nicht mehr, dass die streicht, die Frau Google. Ich will auch gar nicht, dass die Maler, die macht eh alles falsch. Wird nichts. Die soll einfach nur Tapeten runter machen, dann kann der Nächste rauf tapezieren, wie er will, ist mir egal. Was macht die? Weil? In diesem Satz stand nicht drin, wann sie das runter machen muss. Also der Bundesgerichtshof geht davon aus, die zieht ein. Nach 2 Tagen sagt die, mir gefällt's, glaub nicht. Die Tapeten sind aber wie neu und super gestrichen. Aber der Vertrag, nach dem Satz, könnte es der Vermieter verlangen, dass sie 2 Tage alte Tapeten wieder runtermacht. Jetzt sagen Sie, ist doch unvernünftig, wer tut sowas? Das ist dem Bundesgerichtshof wurscht, das sagt rein der Text lässt zu. Und deshalb können Sie die Idee mit, denn die muss die Tapeten runtermachen, kicken. 307, fliegt Ihnen um die Ohren. Mein Bambelhuber setzt sich wieder ins Internet und sagt, so, jetzt google ich doch mal runter, ich Yahoo runter oder Binge runter, was immer diese Suchmaschinen so ausspucken. Und dann mache ich eine sogenannte salvatorische Klausel rein. Findet sich brutal viel in Geschäftsraummietverträgen. Da nutzt sie zwar auch nichts, aber die hat man halt, gell? Tatsächlich, witzigerweise, im Wohnraummietrecht ist die auch noch giftig. Unser Mieter schnallt nichts, der sonst nicht schlau ist. Macht nichts. Er streicht nicht, er tut nichts, er macht gar nichts. Der sagt, juckt mich nicht, weil ich kann nicht allgemeine Geschäftsbedingungen, die den Mieter schützen, weich machen und wirksam machen durch die Hintertür. Das steckt dahinter. Das heißt, wenn Sie vorne einen Krampf reinschreiben und hinter eine salvatorische Klausel reinpfeffern, das nützt Ihnen gar nichts. Machen Sie einen Individualmietvertrag, das ist aber recht lästig. Sie müssen tatsächlich jeden Satz aushandeln, zur Disposition stellen. Das heißt, am besten Thema Schönheitsreparaturen, wo Sie sagen, pass mal auf, meine Wohnung ist weiß gestrichen. Wie stellst du dir das vor? Was machen wir bei Auszug? Und vielleicht schreibt er Ihnen eine E-Mail und sagt, ja, also bei Auszug, da gehört sich schon zu streichen. Aber wissen Sie was? Teppichböden putze ich nicht, das alte Zeug muss eh raus. Da machen Sie besser ein Laminat rein. Und Fenster? Ne, Fenster putzt meine Frau eh nicht. Oder mein Mann. Nee, wissen Sie was? Wir streichen aber sonst nichts. Und dann nehmen Sie das auf. Wenn das aus einem Schriftverkehr hervorgeht oder auf dem Bierdeckel notiert ist, dann haben Sie zu dem Thema Schönheitsreparatur eine Individualvereinbarung. Oder Sie haben einen Zeugen dabei. Makler? Was hat man ausgemacht zu dem Thema? Hat man überhaupt darüber geredet, dass man streichen will? Hat man darüber geredet, dass man Türrahmen streichen will? Hat man darüber geredet? Hat der Mieter gesagt, ja, ja, ist doch normal, mache ich. Da muss man es dokumentieren, dann haben Sie gewisse Chancen, dass die Klauseln halten. Ich danke für Ihre Geduld, Ihre Aufmerksamkeit. Und wenn Sie eins mit nach Hause nehmen, bevor Sie vermieten, erstmal gucken, was unterschreiben wir da denn, was steht denn im Vertrag drin, dann haben Sie hinten viel Geld gespart. Und wenn es dann doch schief geht, vielleicht werden Sie Mitglied bei uns, dann haben Sie mich am Telefon. Vielen lieben Dank.